Sehr schön, wieder hier bei euch zu sein in Hamburg. Man fühlt sich schon ein bisschen zu Hause, wo man das zweite Mal hier ist. Und ihr macht es einem wirklich sehr einfach, sich zu Hause zu fühlen. Weil ihr sehr, sehr gastfreundschaftlich seid und sehr herzlich und sehr echt. Also gestern das Treffen, das war ein sehr echtes Treffen, sehr authentisch. Und ich schätze auch echt die Demut, die ihr habt, zu sagen, wir holen mal ein paar Leute von woanders. Und die dürfen mal reingucken und die dürfen mal Fragen stellen und wir wollen lernen. Das ist wirklich inspirierend, das berührt mein Herz. Und ich denke, das ist genau, wie Gott sich das wünscht von uns. Dass wir einfach sagen, wir lernen voneinander. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle. Und wir brauchen einander. Und vielleicht kannst du kurz mal einschalten. Jetzt werden wir mal ein bisschen Urlaubsstimmung geben vielleicht, dem einen oder anderen. Und zwar ein Foto von einem Hotel, das heißt Marina Bay in Singapur. Ich war mal beruflich in Singapur auf einer Konferenz. Ich war nicht in diesem Hotel, das ist nicht meine Preisklasse. Aber ich... Das ist wirklich nicht schlecht, ne? Oder? Das ist nicht schlecht, das Hotel. Das ist ein Hotel. Und das Hotel hat eine Besonderheit, wenn du mal eins weiterklickst. Da ist nämlich ein Schwimmbad oben drauf. Ja, da ist ein Schwimmbad oben drauf. Und du denkst so, dieses Schwimmbad ist ja schön, aber ist ganz schön an der Kante, oder? Und du fragst dich irgendwie, Mensch, will ich da wirklich schwimmen und wie weit würde ich rausschwimmen? Ja, gefühlsmäßig würde ich sagen, na, lass uns mal da am Rand bleiben, wenn ich da überhaupt reingehe. Ich bin nicht schwindelfrei. Höhe ist für mich gar nichts. Mach mal eins weiter. Ja, du siehst du die Leute?
Ach,
du überlegst dir, wie weit würdest du da schwimmen? Und manchmal ist es ja, ganz ehrlich, ist es in unserem christlichen Leben auch so. War toll, Stefan, dein Abend, aber das leitet gut ein in meine Predigt. Wir haben Herausforderungen im Leben. Das ist ganz normal. Es gibt gute Zeiten und es gibt schwierige Zeiten und es gibt auch Leidenszeiten. Keiner mag die. Und es gibt Leidenszeiten für uns als einzelne Menschen, aber auch als Gemeinden, wo wir durch Herausforderungen gehen. Und ihr geht durch einige Herausforderungen. Gott mutet euch dies Jahr einiges zu. Zwei Ältesten sind gestorben, sind einige Geschwister gegangen aus unterschiedlichen Gründen. Und das rüttelt einen richtig auf, oder? Das macht was mit einem. Das lässt einen nicht kalt. Und Herausforderungen da, die sind nicht immer leicht zu bewältigen. Da kommt Trauer dazu, da kommt Schmerz dazu. Da gibt es manchmal Extreme. Manchmal sagt man, oh, ich will gar nicht hingucken, so tun, als wenn gar nichts wäre. Alles ist schön, weil es weh tut. Oder das andere Extrem, oh nein, das war's dann. Wer macht die Tür zu? Man kann so in Extremen denken, so sind wir Menschen, das findest du auch in der Bibel. Ja, nachdem Jesus gestorben war, haben die auch in Extremen gedacht. Ja, das war's dann jetzt. Das war's dann. Judas ging so weit, dass er gedacht hat, komm, hänge ich mich auf. Petrus hat irgendwie noch gehofft, okay, na, vielleicht ist ja doch noch was da. Vielleicht ist doch noch was da und ich hänge mich mal dran fest und mal noch nicht umbringen und vielleicht vergibt er mir. Vielleicht stimmt es doch, was da passiert ist. Und so geht es auch, wenn wir durch Herausforderungen gehen. Und manchmal ist es so bei Herausforderungen, so übel die eigene Lage ist, denkt man manchmal, ah, ich kenne sie aber, also lieber da bleiben. Lieber da schwimmen, wo ich mich sicher fühle. Ja? Und Gott sagt dann in solchen Herausforderungen, das sind eigentlich große Chancen. Chancen zur Veränderung. Und Chancen, Gott näher zu kommen und ihn größer zu sehen. Und da kannst du durch die Bibel mal eine Studie machen, vom Alten bis zum Neuen Testament. Da, wo es schwierig wurde, wo es herausfordernd wurde und die Leute gesagt haben, ich stelle mich diese Herausforderung. Oder wir stellen uns diese Herausforderung. Gehen die Leute nachher raus und haben gesagt, ich habe Gott gesehen. Bestes Beispiel ist ja der Hiob. Ich glaube, mehr Leid kann man keinem mehr zumuten, als Gott ihm zugemutet hat. Und dann stellt sich Gott vor, Hiob wird immer kleiner und sagt irgendwann, Mann, bisher habe ich nur vom Hörensagen von dir vernommen. Aber jetzt habe ich dich gesehen. Und ich glaube, in dem Moment war Hiob sehr glücklich, weil er Gott gesehen hat. Gott hat ihm nebenbei nochmal alles zurückgegeben. So ist Gott. Er ist gut. Aber dieses Dadurchgehen, diesen Mut zu kriegen, ich schwimme mal an die Kante. Ich schwimme jetzt mal an die Kante. Und das Tolle ist, wenn man nämlich schwimmt, mach mal eins weiter, das ist alles gar nicht mehr so dramatisch. Du schwimmst an die Kante und du siehst dann Gott und du siehst, ja, das war okay an die Kante zu schwimmen. Es war gar nicht so dramatisch. Was vorher überwältigend aussah, ist eigentlich fast langweilig, oder? Und da würde ich jetzt auch hinschwimmen, wenn ich das weiß. Ja? Aber oft wissen wir nicht, wo Gott uns dahin führt, aber wir wissen, dass Gott da ist. Und wir verlieren ihn aus dem Blick heraus. Und meine ersten beiden Stellen gehen genau dahin, wo der Stefan hingegangen ist. Und zwar, der Titel der Predigt heißt, wir gemeinsam leben im Reich Gottes. Herausforderungen lassen sich immer am besten gemeinsam, am besten meistern, wenn man es gemeinsam macht. Es gibt so diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Da ist was dran. Auch wenn es ein Spruch ist, da ist was dran. Wenn man die Last auf den Schultern verteilt und wenn man merkt, ich gehe da nicht alleine durch, sondern wir gehen zusammen. Ja, nochmal weiter. Und noch eins weiter. Noch eins weiter. Ich möchte gehen in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Mir ist es so, wenn ich durch Herausforderungen gehe, das ist eine Sache, wo ich immer wieder zurückkommen muss, um wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen, ohne eine Lösung zu haben, ist, wer bin ich denn vor Gott? Was ist meine Identität? Was habe ich, was mir keiner nehmen kann? Auch in der Gemeinde, ich bin jetzt 18 Jahre im Gemeindedienst, da erlebst du Höhen und Tiefen bei dir selber und bei der Gemeinde. Ja, wenn du das Neue Testament reinguckst, Gemeinden sind heute Hü, morgen so und übermorgen wieder alles. Guck dir Korinth an. Ja, das war, würde ich sagen, hey Korinth, da wollen wir jetzt alle hin. Ja, eine schwierige Gemeinde. Oder? Ja. Schwierige Gemeinde. Da würden wir mit den Ohren schlackern, was da hier mit ihren Schwiegermüttern geschlafen, Spaltereien, Streitereien. Denkst du, ist das eine christliche Gemeinde? Ja, es war christliche Gemeinde. Und wenn du mal siehst, wie Paulus die Gemeinde lobt, mit welcher Haltung er sieht, die Gemeinde sieht, glaube ich, dass er verstanden hat, was hier in Apostel 2 steht. Ja, der Paulus wusste, was in Korinth los war. Aber der sieht die Gemeinde und sagt, hey, ich habe Glauben an euch. Und ich weiß, dass ihr alles habt, was ihr braucht. Weil er die andere Brille anzieht, die geistliche Brille anzieht. Nicht die blinde Brille, alles ist schön. Er spricht nachher sehr spezifisch an, was sich ändern sollte. Aber er hat eine geistliche Brille. Er sieht seine Geschwister aus einer anderen Brille. Und Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Ja, es war in Jerusalem. Petrus hat gepredigt und hat über Jesus geredet. Wer Jesus war, was Jesus getan hat. Und die Leute, die da standen, die haben das gehört. Und es heißt, es ging ihnen durchs Herz. Es hat sie getroffen. Es hat sie bewegt, es hat sie berührt, dass da jemand ist, der sie liebt, so wie sie sind. Hat sie berührt zu sagen, da will mir jemand vergeben. Da will mir jemand ein neues Leben geben. Und dann war es so, haben sie gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus ganz einfach, kehrt um, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und ihr bekommt den Heiligen Geist. Und das haben dann 3000 Leute an diesem Tag, haben sich dafür entschieden. Der Hammer, oder? 3000 Leute haben gesagt, mache ich, bin ich dabei. Und diese 3000 Leute, was die Herausforderung war, die kamen aus aller Herren Länder. Also die kamen nicht alle aus einer Stadt und kannten sich nicht alle, sondern die kamen aus aller Herren Länder und hatten auch verschiedene Sprachen. Und jetzt war dieser Trupp auf einmal die Gemeinde. Muss man vorstellen. Die hatten noch kein Training, die hatten noch keine Predigt gehört, außer dieser eine. Ja, die wussten noch nicht, wie sieht Gemeindeleben aus, wie gestaltet man Gottesdienst, wie macht man die Kinderklasse. Das alles waren alles Dinge, die waren nicht in ihren Köpfen drin. Kleingruppen. Wir sollten uns organisieren in Kleingruppen. Wer ist unser Kleingruppenleiter? Wer bereitet die Bibelstunde vor? Das waren alles Themen, die waren nicht existent. Null. Aber was haben die? Was hat die ausgezeichnet? Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften Grundstücke, sonstigen Besitz verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag und Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer würde. Das zieht einem doch die Schuhe aus, oder? Du denkst, das ist ja unglaublich. Die hatten alle erstmal gar keine Ahnung vom Christentum. Ja? Auch nicht vom Gemeindebau. Der war noch nicht erfunden zu der Zeit. Die hatten natürlich eine Vorbildung aus dem Alten Testament. Ja, da waren, ich denke, Familie hat was bedeutet im Alten Testament. Die waren nicht ganz ohne Bildung. Ja. Und trotzdem waren es Menschen, die zusammengewürfelt wurden aus aller Herren Länder. Es gab noch keine Struktur, gab es alles gar nicht. Musste später auch gefunden werden, um das Ganze zu organisieren. Ja. Aber hier ist was, was die Herzen der Leute zusammengebracht hat. Was nichts mit der Kultur zu tun hat. Was nichts damit zu tun hat, was für eine Struktur man hatte, nichts damit zu tun hatte, was sie alles gelehrt hatten, sondern da war was, was sie zusammengebracht hat. Und es war aus meiner Sicht ihre Dankbarkeit, dass Jesus für sie gestorben ist und dass sie gerettet sind. Und das ist ihm was ins Reich Gottes hineingeboren worden. Ganz banal. Weil die hatten all das nicht. Die hatten noch kein Training über, wie geht man miteinander um, wie führt man ein Gespräch, wie schlichtet man Streit. Das gab es ja alles noch nicht. Und trotzdem war da ein Zusammenhalt. Und trotzdem war da eine Herzlichkeit untereinander. Und trotzdem war da ein Wunsch, lass uns zusammen sein. Ja, nicht einmal die Woche, sondern hey, lass uns in die Häuser, lass uns zusammenkommen, lass uns essen zusammen. Lass uns Zeit verbringen, lass uns das Abendmahl feiern. Lass uns feiern, dass Jesus für uns gestorben ist. Das müssen wir feiern miteinander. Das müssen wir feiern. Wow, ich bin so geliebt, kann ich dir was abgeben? Du hast nichts zu essen, lass mich abgeben. Auch ich hab ein Land, lass mich das verkaufen. Weil ich habe so viele Leute, die müssen ernährt werden. Das gehört eh nicht mehr, es gehört Gott. Wahnsinn, oder? Diese Einfachheit, die berührt mein Herz und fordert mich heraus. Weil ich manchmal so gelernt habe, wie es baut man Gemeinde und wie ist Gemeinde und all das Ganze drumherum und so. Und ich merke mein Herz, Gott sagt zu mir, Micha, geh wieder zurück. Warum bist du Christ geworden? Zu dieser Einfachheit des Evangeliums. Diese Einfachheit des Evangeliums, was für ein Privileg, dass ich Jünger Jesus sein darf. Gott hat mich gerettet, hier bin ich. Hier ist alles, was ich habe. Der hat mir alles geschenkt, hier bin ich. Hier ist alles, was ich habe. Relativ einfach und ein bisschen, sag mal, es entkompliziert ein bisschen mein Denken, diese Einfachheit. Zurück zum Einfachen. Und was die Christen prägte, waren eben vier Dinge. Die Lehre der Apostel, was wir heute mit der Bibel haben, die uns zu lehren, zu verstehen, was ist Gottes Wille, was ist Gottes Wunsch. Wie stellt er sich unser Leben vor? Zusammenhalt, das Ausleben von Liebe. Das ist es eigentlich. Ja? Das Ausleben von Liebe, gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Dann haben sie das Abendmahl gefeiert, um sich immer wieder daran zu erinnern, wir sind gerettet. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für uns gestorben. Wir sind frei. Das ist der Grund. Und das Gebet hat sich geprägt. Wir haben zusammen gebetet. Und ich finde, diese Einfachheit tut immer wieder gut. Zurückzugehen zu diesen einfachen Dingen und in meinem eigenen Herzen und auch in deinem Herzen zu fragen, wie sehr freust du dich einfach darüber, dass du gerettet bist? Wie sehr freust du dich einfach darüber? Lukas 10, Jesus schickt die Jünger los und sagt, komm, macht mal, geht mal los und ich rüste euch aus mit ein paar Fähigkeiten und ihr könnt Wunder machen. Und die ziehen los und die machen einen Wunder nach dem anderen, können heilen und Skorpione treten und die kommen wieder und sind begeistert. Wir haben Wunder gesehen. Ja, und das ist menschlich, das ist toll. Ich freue mich über alle Wunder, die in der Gemeinde passieren. Ja, wenn Leute losgehen, was machen, es ermutigt mich. Aber Jesus so ganz locker und sagt, wisst ihr was? Darüber freut euch gar nicht. Moment mal. Wunder, ich meine Jesus, hallo. Sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich glaube nicht, dass wir uns nicht freuen sollen über die Wunder, die passieren. Natürlich sollen wir uns freuen. Die werden in der Apostelgeschichte überall erzählt. Aber wie groß ist meine Freude darüber, dass mein Name im Himmel geschrieben ist. Das ist doch die Wurzel. Wenn ich aus dieser Brille immer wieder anziehe, Mensch, mein Name ist im Himmel geschrieben. Wow. Da kann mir auch jemand sagen, was er will. Der kann mir meine Sünden zeigen und er findet viele. Sag ich, ist okay. Weil ich starte von der Gnade. Das macht auch Demut, glaube ich, ist richtig möglich. Dieses Bewusstsein, mein Name ist im Himmel geschrieben. Von da aus kann ich anfangen. Von da aus kann ich gut anfangen. Eins weiter. Apostel Kapitel 4 wird es nochmal beschrieben. Die ganze Schar derer, man könnte sagen, ach, vielleicht war es so, einmal haben wir das so gemacht und so. Weil die gerade gut drauf waren an dem Tag. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubte, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachte irgendetwas von dem, das ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der aufgestandene Herr ist, und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor die Apostel niederlegten. Und davon wurde dann jedem zugeteilt, was er nötig hatte. Was für eine Gemeinschaft, oder? Was für eine Gemeinschaft. Ich meine, ich glaube nicht, dass die alle da gesessen sind, das immer einfach war. Das wissen wir. Ja? Wenn wir den Rest, Neuen Testament anschauen, wir wissen, dass die Menschen waren, die gekämpft haben. Da haben Leute auch mit gerungen, oh, alles abgeben, ja. Ja, da gab es Neid, da gab es Eifersucht, Mensch, mich versorgt keiner kümmert sich um mich. Menschen. Was mir auffällt bei Paulus, wenn du die Briefe liest, er sieht all das Menschliche und ist da überhaupt nicht überrascht von, weil er sich selber kennt. Er sagt, ich bin der Schlimmste aller Sünder, ich weiß, wer ich bin, ich brauche keine Maske. Aber du siehst, er führt die Leute immer zurück zu Gott und zu Jesus. Immer. Und er beginnt die meisten Briefe, auch bis auf den Galaterbrief, beginnt er auch damit, guck mal, was Gott euch geschenkt hat. Guck mal, zu was ihr berufen seid. Im Epheser sagt, ich bete, dass Gott euch erleuchtete Herzen gibt, damit ihr begreift, zu was ihr berufen seid. Er kommt immer dahin, sagt immer an diese Wurzel zurück, überleg mal, wo ihr herkommt, überleg mal, in welchem Privileg ihr steht, ihr seid Jünger Jesu. Und wenn du das verstehst im Herzen, dann kannst du ruhig mal in die Sünde reingucken, da kannst du auch mal wirklich an den Rand schwimmen und sagen, jetzt gucken wir mal, wie elend es aussieht. Oder ich schwimme an den Rand und probiere mal Neues. Wenn du von der Gnade startest. Und was auch sehr deutlich wird im Neuen Testament, es war ein Wir. Wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft und wir sind alle so geprägt. Ich bin so geprägt, ans Ich zu denken. Ich bin selbst als ich in einer Großfamilie aufgewachsen bin, ja, da gab es viel mehr, wir waren zu neunt, wir haben eben gerade gewitzelt, zu neunt hatten wir ein Badezimmer, vier Frauen waren unter diesen neun, fünf Frauen waren unter diesen neun. Sechs Frauen. Und du lernst es teilen, dann lernst es abgeben, da lernst du mal unten sein, mal oben sein, das in hin und her. Aber Gemeinschaft, das Wir, ist manchmal für uns ein bisschen fremd in unserer Gesellschaft. Weil bei uns wird geprägt das Ich. Auch in der christlichen Welt wird teilweise geprägt du und Gott, du und Gott. Und es gibt ein Ich und Gott und du und Gott, definitiv. Aber es gibt nicht nur ich und Gott. Das existiert in der Bibel nicht. Es ist immer ein Wir. Selbst Umkehr findest du immer wieder, lasst uns umkehren, das ist im Plural. Es braucht die Einzelumkehr, aber das Wir. Das Wir. Weil ihr braucht immer wieder die Erinnerung daran, ich bin in eine Gemeinde hineingeboren und habe gleichzeitig Geschwister bekommen. Ich heirate eine Familie. Mit meiner Taufe hatte ich auf einmal eine Großfamilie um mich herum. Ja? Und das sind Leute bei, die, da ist es einfach und das ist nicht so einfach. Leute haben es mit mir einfach und manche nicht so einfach. Ja, weil die, aber wenn ich mich daran erinnere, an das, das ist aber meine Familie. Die haben den gleichen Gott, wir haben den gleichen Vater. Und diese geistige Realitäten, immer wieder mich daran zu erinnern. Epheser haben wir gestern darüber gesprochen, werden wir gleich noch darüber reden. Epheserbrief redet nicht davon, schafft Einheit. Er sagt, bewahrt Einheit. Weil die Einheit habe ich eigentlich schon geschaffen, indem ihr zu einer Familie geworden seid. Ich möchte, dass ihr lernt, das auszuleben, dass ihr schon einig seid. Ich möchte lernen, dass ihr auszuleben lernt, dass ihr das gleiche Blut in euch fließt und dass wir den gleichen Vater haben. Und das bewahrt, was ich schon geschaffen habe für euch durch Jesus. Und da muss man immer wieder zurück und da brauchen wir auch die Erinnerung aneinander. Also uns erinnern daran, lass uns dahin zurückgehen. Sonst weiter. Der Epheser Kapitel 4, und die Stelle haben wir gestern miteinander studiert. Da schreibt der Paulus, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig. Geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich ein Leib, ein Geist. Genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf zu euch erging. Ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über allem regiert, durch alles wirkt und in allem lebt. Und Paulus sagt wieder, Mensch, erinnert euch mal daran. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat. Denkt daran, ihr seid von Gott berufen worden zum Glauben. Und deshalb, komm, lebt dem würdig. Lebt würdig eurer Errettung. Lebt würdig eurer Vergebung. Seid Menschen, die sich bewusst sind, dass sie vergeben sind. Seid Menschen, die sich bewusst sind, dass sie Königskinder sind. Erinnert euch daran und lebt das aus. Und Paulus war Mensch genug und sich bewusst genug, dass das kein so ein rosarote Brille, alles immer schön in der Gemeinde. Ja? Das war ihm bewusst. Er sagt, hey, seid nachsichtig bitte. Seid nachsichtig miteinander. Ihr werdet euch verletzen. Ihr werdet Fehler machen. Alle. Alle. Seid bitte nachsichtig. Seid nicht so hart miteinander, sagt er. Sondern geht liebevoll miteinander um. Kämpft darum, dass die Einheit, die der Geist Gottes euch schon geschenkt hat, das ist ein Zustand, dass er die bewahrt. Dass er die bewahrt. Und wir werden nachher ein bisschen zur Praxis kommen miteinander. Und dann geht er weiter. Es ist nun auch der, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, die Hirten und Lehrer, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir wollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Wir wollen nicht mehr uns durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irrefallen führen wollen. Stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen. Und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib, das ist sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und ein jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch Liebe aufgebaut. Sollen wir zurückgehen? Nochmal zurück. Noch eins. Genau. Und die Stelle haben wir gestern zusammen gelesen und studiert und uns Gedanken darüber gemacht. Und die Gemeinde ist immer größer geworden. Irgendwann hat Gott einen Plan gehabt, okay, es braucht eine gewisse Struktur. Ja, eine heilsame Struktur, sage ich immer. Ich bin kein Strukturtyp von meiner Persönlichkeit her. Gemeinde ist keine Organisation in erster Linie. Es ist ein Organismus. Es wird als Leib bezeichnet. Also etwas, was lebt. Und keine Organisation mit einem Führer oben und mit einer Struktur und alle haben eine Hierarchie und alle ist was Trockenes. Sondern ist was Lebendiges. Wir haben mit dem Leib verglichen. Ein Leib ist was sehr Lebendiges. Der schafft Tag und Nacht der Leib. Der verändert sich Tag und Nacht, unser Leib. Ja, wir können ja nur ein bisschen, was können wir heute ja schon sehen, wir können ja mit so einem MRT schon ins Gehirn reinfahren, alles Mögliche. Und was da los ist, ist unglaublich. Wie viel Veränderung da passiert, ist unglaublich. Vielleicht nimmt Gott dieses Bild auch vom Leib auch deswegen. Man muss auch zulassen, dass ein Leib sich verändert. Manchmal nervt der Leib, dann funktioniert was. Und ich hatte im Sommer einen gutartigen Tumor im Bauch. Dann muss da mal einer schneiden und was rausholen und das tut weh und das ist unangenehm. Dann muss auch mal operiert werden an so einem Leib. Und heute geht es mir wieder viel besser wie vorher. Ja? Also auch solche Dinge passieren mit diesem Leib. Und das ist im Geistlichen, ich finde das Bild, das Gott benutzt hier, sehr, sehr gut. Und wir haben verschiedene Aufgaben in diesem Leib. Wir sind alle gleichwertig. Alle. Es gibt keinen, der ober ist und keiner, der weiter unten ist. Niemand. Absolut gleich. Aber es gibt verschiedene Aufgaben, verschiedene Gaben, die Gott verteilt hat. Wie wäre eine Gemeinde ohne die Gabe der Ermutigung? Das wäre jetzt nicht so meine Gemeinde. Stell dir mal vor, eine Gemeinde ohne die Gabe der Ermutigung. Wäre grausam. Wie wäre eine Gemeinde ohne die Gabe der Leitung? Die wäre genauso grausam. Das ist eine Gabe, die Gott verteilt hat. Das ist eine Gabe. Und die Leute, die diese Gabe bekommen haben, das ist ein Dienst. Das sind Diener. Es gibt keine Pyramide, wo ganz oben die Leiter stehen. Wenn du das eine Pyramide sehen wolltest, stehen die Leiter ganz unten, weil sie Diener sind für die anderen. Wenn du das so sehen willst. Das sind Diener. Und sie haben eine Aufgabe zu dienen und sie haben die Aufgabe, die Heiligen zuzurüsten für ihren Dienst. Sagt der Paulus hier. Zurüsten für ihren Dienst. Die Frage ist, was ist der Dienst? Da könnte man jetzt eine ganze Predigt drüber halten, möchte ich nicht. Ja, für mich persönlich ist dieser Dienst, mir hilft immer zu sagen, ich hab die zwei Gebote, die Gott mir gegeben hat, die höchsten Gebote. Ihn zu lieben und den Nächsten wie mich selbst. Paulus sagt, die Hauptsumme aller Lehre ist Liebe aus reinem Herzen. Und für mich ist dieser Dienst, ist es meine Liebe zu Gott, da zu wachsen, Gott mal besser kennenzulernen. Meine Liebe zu meinen Geschwistern, da zu reifen, meine Geschwister zu lieben und meine Liebe zu denen, die Gott noch nicht kennt. Das ist mein Dienst. So beschreibe ich Dienst. Das hilft mir. In diesen zwei Geboten festgemacht. Und das hilft mir auch in meiner Rolle, in meinem Dienst als Evangelist oder Prediger, Geschwistern zu helfen in ihrer Beziehung zu Gott. Gott zu zeigen, das ist einer meiner Aufgaben, Gott zu zeigen oder gemeinsam Gott zu suchen. Gott und seinen Willen und seine Perspektive für unser Leben. Oder für eine spezifische Lebenssituation, die wir haben. Komm, lass uns Gottes Perspektive suchen. Das zweite, zuzurüsten, heißt für mich, der Gemeinde zu helfen, dass wir in der Liebe wachsen. Dass wir einander annehmen. Dass wir einander ertragen. Dass wir Konflikte, die da sind, die sich nicht lösen, dann gehe ich da schon mal hin und sage, hey, wie können wir das lösen? Ja, also die Liebe zu fördern untereinander. Und die dritte Aufgabe ist für mich, zuzurüsten, was die Mission angeht. Ja, wir könnten ja eigentlich, nachdem wir aus dem Taufbecken kommen, nahtlos in den Himmel fahren. Ja, auch nicht schlecht, ne? Also, um es mal zu sagen. Ja? Aber Gott sagt, nee, ich möchte, dass ihr mich hier repräsentiert. Dass ihr zeigt, wer ich bin. Und zwar als zusammen, als Gemeinschaft, als Familie. Dass man euch sieht, dass ich existiere. Und dass ich euch liebe. Dass ihr meine Botschaft weitergeht. Jesus hätte auch sagen können, ich bleibe immer selber hier und ich mache die Mission die nächsten 2.500 Jahre. Hätte ein guter Plan sein können, oder? Ja. Ja, cool, oder? Wenn Jesus hört. Aber er hat gesagt, nee, ich mache das durch euch. Das ist meine Idee. Meine Idee. So, da sehe ich diese Zurüstung und das ist Aufgabe von Leitung zuzurüsten. Aber es ist nicht so, dass, wenn man hier weitergeht, ein Ziel ist davon, dass wir mündig werden, erwachsen werden. Dass jeder von uns selber sagt, hey, ich bin erwachsen, ich weiß, was ich glaube. Und ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich lebe. Ich brauche Zurüstung, auch wenn ich erwachsen bin. Ich brauche es von Geschwistern Predigten hören, ich brauche das persönliche Gespräch, die Erinnerung. Weil ich sage, ich will meinen Glauben selber leben. Ja? Aber ich brauche die Zurüstung dafür. Wenn wir einen weitergehen, ja. Aber er sagt, wir haben alle in diesem Leib eine Aufgabe, jeder von uns. Ein Leib funktioniert nur, wenn jeder sagt, wo ist mein Platz? Wo ist mein Platz? Wo ist mein Platz? Hier steht der entsprechend ihm zugewiesenen Aufgabe. Und ich glaube, wir haben eine Aufgabe, jeder von uns zu sagen, Gott, wo ist meine zugewiesene Aufgabe? Was ist mein Platz in deinem Reich? Wo ist meine Gabe und wie, die möchte ich einbringen, und zwar aktiv? Das ist eine Aufgabe von jedem von uns. Weil jeder hat mindestens eine Gabe, jeder. Manche haben mehr Gaben bekommen, von denen wird auch mehr erwartet. Ist so, die sind deswegen nicht besser, sondern von denen wird mehr erwartet. Und manche haben nicht so viele Gaben, aber jeder hat eine Gabe. Und der Leib funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Dieser Tumor, den ich hatte, der war genau 5 Gramm schwer. Ist nicht groß, oder? Ich weiß gar nicht, wie die den nehmen. Ich habe kein Foto gesehen, aber das kann nicht groß gewesen sein. Und das kleine Ding hat genervt, weil es hatte sich um einen Nerv gelegt. Und dieses kleine 5 Gramm Stück Fleisch hat mich eingeschränkt und hat wehgetan. Und das ist für uns als Gemeinde immer, als wenn ich so als passiver Christ mitlaufe, tut das dem Leib weh. Das macht was. Manchmal denkt man da gar nicht dran, was das auslöst im Leib. Aber das macht was mit dem Leib. Und es ist auch anstrengendes Christentum, wenn man passives Christentum lebt. Das ist ganz mühselig. Ich finde, ganz mühselig. Ja. Und er sagt, Mensch, was ist dein Teil am Reich Gottes? Und wenn du die nicht weißt, das ist manchmal ein Prozess, das rauszufinden. Ist bei mir auch nicht vom Himmel gefallen, jetzt weiß ich, wo mein Platz ist. Das hat auch eine Zeit lang gedauert, rauszufinden. Und ich habe Dinge einfach ausprobiert, habe alles Mögliche gemacht. Irgendwann war mir klar, ja, mein Platz als Prediger, das ist ein guter Platz. Als Seelsorger, da gehe ich auf. Das ist mein Dienst an der Gemeinde. Und durch jeden Einzelnen wächst der Leib. Durch jeden Einzelnen. Ist das ein tolles Bild? Ein tolles Bild für wir. Wir. Und in der Herausforderung, der ihr jetzt seid, meine Ermutigung, zusammenrücken. Zusammenrücken. Wir. Wir. Und gemeinsam ein bisschen an die Kante schwimmen. Und gucken, hey Gott, was ist ein nächster Schritt? Was willst du uns zeigen? Wo willst du uns hinführen? Ich möchte die Erna, ganz kurz, in München ist, also, muss ich das weiter schicken? Ah, das wollte ich noch. Ah, genau, stimmt. Mache ich das zuerst. Das ist eine kleine Ermutigung für uns zum Wir. Das ist eine Stelle aus Hebräer 13, Vers 17. Die löst vielleicht bei einem oder anderen ein paar Gefühle aus, aber ich möchte sie lesen. Das Wort Gottes. Heißt, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und sie werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Seufzende Gemeindeleitung ist anstrengend für die Gemeinde. Ehrlich, ja, ist schwierig für die Gemeinde. Wenn du eine schlecht gelaunte Gemeindeleitung hast, das wirst du spüren. Ja. Was ich an der Stelle meine, ich möchte eine Lanze für brechen. Ich bin jetzt lange im Gemeindedienst. Ja. Und ich komme aus einer Gemeinde, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir eine Hierarchie hatten, die ungesund war. Ja. Was steht hier drin? Erstmal für Leitung. Leitung ist ein Dienst. Wir sind Diener. Wir stehen nicht über der Gemeinde, wir stehen nicht unter den Geschwistern, Augenhöhe. Wir sind alle aufgerufen, einander höher zu achten. egal wer wir sind in der Gemeinde. Das ist ein Dienst. Ja? Wenn jemand sich dafür entscheidet, und es ist eine freiwillige Entscheidung zu sagen, okay, ich bin bereit zu leiten, diese Verantwortung anzunehmen, ja? Wenn er Gott berufen hat, dann soll er das auch tun. Es ist wichtig, dass er das auch tut. Und es ist eine tolle Aufgabe. Ich liebe, was ich tue. Aber Gott sagt dann auch, Moment mal, Micha, aber überleg dir das gut, weil ich werde Rechenschaft fordern von dir. Über das, was du tust. Das, was du predigst, das, was du persönlich lebst und wie du mit anderen umgehst. Ich werde Rechenschaft von dir fordern. Weil Gott sagt, Mensch, das sind, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das ist jetzt so ein bisschen gemeindeführend, das ist, hey, das sind meine Heiligen. Und das ist eine Verantwortung, die man spürt und die man auch als Leiter ernst nehmen sollte. Die sollte einem keine Angst machen. Ja, sonst macht man es ja nicht, wird man es nicht machen. Aber man spürt ihn. Sagt, ja, das ist, ja, ich möchte es auch. Ich möchte das tragen. Was der Schreiber vom Hebräer macht, das sagt, er ringt mit der Gemeinde, sagt, macht es ihnen einfach. Legt ihnen nicht extra Hürden auf. Macht es ihnen leicht. Was heißt das? Leicht machen heißt nicht, wo die Leitung hat gesagt, also muss ich das jetzt machen. Das ist, dann macht das schwer der Leitung, ehrlich gesagt. Sondern dann macht das wirklich der Leitung schwer, sondern wir sind alle Jünger Jesu und wir ringen miteinander und wir reden miteinander, wir sprechen miteinander, wir diskutieren um Lösungen. Ja? Wir lernen voneinander. Aber glaube ich, wichtig ist, dass das Gemeindeleitung einen Raum bekommt, Entscheidungen zu treffen, wenn sie Rahmen gegeben hat, zu diskutieren und Ideen einzuholen, alles mögliche, dass sie sagt, komm, jetzt trefft ihr mal eine Entscheidung, das ist okay. Wir unterstützen euch da drin. Gemeindeleitung wird Fehler machen, und zwar jede Menge. Je mehr Verantwortung du trägst, desto mehr Fehler machst du, weil deine Fehler offensichtlicher werden. Die sehen halt mehr Leute und die beeinflussen mehr Leute. Ja? Seid barmherzig mit denen. Seid ehrlich, sprecht Sachen an, das ist gut. Ich brauche Ansprache in München auch, dass Leute mir Sachen sagen. Aber seid barmherzig mit denen. Ich brauche Barmherzigkeit in meinem Dienst. Ehrlich. Ich brauche Barmherzigkeit. Und ich brauche auch Lob und Ermutigung. Ermutigt die Leute. Lobt sie. Also wir sind in Deutschland in der Kultur, wir sind gut im Kritisieren. Hat uns auch vorangebracht. Also ist nicht alles falsch. Also wir sind gut darin, Dinge anzusprechen. Wir sind manchmal zu gut da drin. Ja, wir sind zu negativ. Zu negativ. Wenn ich eine Eheberatung mache, sage ich dem Ehepaar immer, die kommen zur Eheberatung, die erste Hausaufgabe, die sie bekommen, ist ein Plakat zu machen und jeden Tag aufzuschreiben, was finden sie gut am anderen. Eine Sache. Und das ist manchmal schwer, wenn du einen Konflikt hast und siehst nur das Negative. Ja? Wäre auch vielleicht mal eine Übung für als Gemeinde das zu machen, zu sagen, eine Sache jeden Tag, die ich toll finde an meiner Gemeinde. Eine Sache aufschreiben. Das heißt nicht blind werden für die Dinge, die nicht gut sind. Das meine ich nicht. Ja? Diese auch ansprechen und angehen, aber den Blick, den ich habe. Und möchte euch ermutigen, ich finde das toll, es ist auch für die eine neue Situation, jetzt ganz neue Mischung in der Gemeindeleitung. Bitte unterstützt die Leute. Unterstützt sie. Die lernen und die wollen lernen. Die sind demütig. Die holen sich Hilfe. Die holen sich Hilfe von Leuten, die sie auch nicht so gut kennen. Aber sagen, okay, das sind meine Brüder, den vertrauen wir jetzt mal. Das ist toll. Das ist echt toll. Gebt ihnen Raum, die Sachen umzusetzen. Am Schluss noch die Erna. Mache ich ganz kurz die Erna. Die Erna ist so ein geflügeltes Wort in München. Manche können es vielleicht auch gar nicht mehr hören. Von mir. Mir hilft die Frage, wie gehen wir miteinander um? Ja? Und mir hilft dieses Erna, weil das vier Haltungen beschreibt. Im Gespräch, wie ich um meine Geschwister denke, wo ich mich immer wieder zurückrufe. Machen wir eins weiter und die Haltungen heißen, jetzt muss ich weiterklicken, erst ist die Echtheit. Echt sein. Echt sein. Echt sein heißt nicht, alles zu sagen, was mir durch den Kopf saust. Das ist nicht echt, das ist gefährlich, das ist unklug. Dumm, sage ich mal. Ja? Sondern das, was hier rauskommt, soll mit dem übereinstimmen, was da drin ist. Echt sein, das ist so wichtig als Familie. Einfach echt zu sein. Wie hat Jesus hat eine Echtheit kreiert, dass die beim letzten Abendmahl gestritten haben, wer der Größte ist. So echt waren die. Wer würde von uns streiten, wer der Größte ist? Da sind wir alle viel zu fromm für. Wir denken das vielleicht im Köpfchen. Ja? Ich bin besser wie du. Ja? Aber die haben sich getraut, das vor Gott zu sagen, am letzten Abendmahl, musst du dir mal vorstellen. Und es ist klasse, wie Jesus damit umgeht und sagt, hey, weiß nicht so die beste Einstellung, aber hey, werdet mal Diener. Und der nächste Satz ist, aber ihr habt mit mir ausgeharrt und ich werde euch geben. Er sieht diese Sünde und er sagt, okay, ja, du hast sie hinausgeschossen, aber der große Blick auf euer Herz, der ist gut, ihr habt ein gutes Herz. Echt sein. Ganz wichtig. Ganz wichtig, ein bisschen nach vorne schwimmen, nicht so, oh, es tut weh, ich mache die Augen zu, gar nicht hingucken. Echt sein. Da, wo man echt ist, kann man was verändern. Da, wo man zumacht, nimmt man das Ganze einfach wieder mit. Ja, sobald, es geht nicht weg deswegen, auch wenn man es gerne hätte. Das Zweite ist der Respekt. Respektvoll zu sein. Mit dem gegenüber. Und jeder von uns hat Respekt verdient. Weil er ein Geschöpf Gottes ist. Auch wenn er kein Christ ist, hat er unseren Respekt verdient, weil er ein Geschöpf Gottes ist. Aber die Haltung, die ich habe, den Respekt vor jemandem zu haben und egal wäre es, zuzuhören, Respekt hat etwas mit Zuhören zu tun, wertzuschätzen, was jemand sagt, verstehen zu wollen, was jemand sagt, das ist Respekt. Das Dritte, das N ist die Neugier, neugierig zu sein. Neugierig. Weißt du, du hast ein Gespräch mit jemandem und der ist anderer Meinung und während der redet, ist da schon die Gegenrede. Kennen wir, oder? Ja. Du hörst einen Satz schon und das trifft das in dir und dann du wartest auf den Moment. Das ist normal, menschlich. Und Neugier. Ich gewöhne mir das an und ich übe das und das fällt mir manchmal schwer, weil diese Maschine sehr schnell ist, Fragen zu stellen, um den anderen wirklich zu verstehen. Was meinst du genau damit? Okay, kann ich das Wort nochmal... Okay, was verstehst du unter Weggefährte? Was verstehst du genau darunter? Ja? Was verstehst du genau unter diesem Wort? Weil das löst das und das bei mir aus. Aber ich will verstehen, was du genau meinst. Fragen stellen. Das ist nicht kompliziert, das geht. Und diese Neugier, dieses Fragen stellen, hilft mir, respektvoll zu sein. Ja, das hilft mir genau, respektvoll zu sein, indem ich Fragen stelle, den anderen wirklich verstehen möchte. Und das Letzte ist die Art und Weise, wie ich mit jemandem umgehe, ein bisschen an meiner Art zu arbeiten. Ja, bin ich jemand, der Leute einlädt, mit mir zu reden? Oder sagen sie schon von Weitem, okay, mit Micha, lass mal lieber. Da kommt gleich eine Rede, da kommt gleich eine Ermahnung, da kommt gleich ein... Ja, oder wenn du dem was ansprichst, da kommt gleich Verteidigungsmauer. Bin ich jemand, der es anderen leicht macht, mit ihnen zu reden? Das ist eine Frage. Mache ich das jemand leicht? Soll ich mich dazu bemühen, Leuten es leicht zu machen, was anzusprechen? Das war's, Geschwister. Letzte Bild nochmal. Ja? Schwimm mal ein bisschen an die Kante. Schwimmt ein bisschen an die Kante. Gott bringt euch gerade dahin. Ihr werdet sowieso an die Kante müssen. Ja? Ihr werdet hin müssen. Gott nutzt solche Situationen, um zu sagen, ich will euch weiterbauen, ich will euch reinigen, ich will euch heiliger machen. Ich will was gesund machen in euch. Wen er liebt, den schlägt er, sagt der Hebräer. Herausforderungen sind ein Ausdruck von Liebe. Die Liebe Gottes zu uns. Schwimmt mal an die Kante. Letzte Bild. Und da hinten hockt er dann da und sagt, wow, es war hart, aber wir haben echt was gelernt. Es war schwierig, aber wir haben Gott gesehen. Und macht es mit wir, bitte, macht es mit wir. Gemeinsam. Springt in das Boot rein und sagt, okay, mein Name ist im Himmel geschrieben. Ich bin gerettet. Gott, hier bin ich. Hier ist mein Teil an deinem Reich. Amen. Ja.